können Sie gut werfen.
Also das brauchen Sie heute im Gottesdienst. Vielleicht sind Sie eingestimmt aufs Loben, aufs Danken, aufs Hören. Sie haben doch den Wochenspruch noch im Ohr. Alle eure Sorge werfet auf ihn. Er sorgt für euch. Wir freuen uns, dass nicht nur Sie da sind, sondern dass der ewige Gott hier bei uns ist, dass er mit uns reden will. Und dann wollen wir heute eine Trainingsstunde machen, wo wir das üben, Sorgen wegwerfen. Wir wollen mit dem Lobgesang beginnen. Wie groß ist des Allmächtigen Güte? Wir wollen uns freuen an der Größe unseres Herrn. 485, die Verse 1, 2 und 4. 485. Du, unser Herr Jesus Christus, du bist jetzt unter uns und wir freuen uns, dass wir einfach all das bei dir ausschütten dürfen, was uns bedrückt und bedrängt. Wir kommen aus so viel Schwierigkeiten und Nöten und Belastungen, aber wir kommen zu dir, weil du unumschränkte Macht hast, weil dir nichts sich in den Weg stellen kann, was du nicht löst, weil alles dir untertan sein muss. Und so soll dieser Lobpreis auch wirklich von Herzen kommen. Herr, unser Singen, das ist oft so unecht, so gequält und so mühsam. Und da möchten wir dich bitten, dass du uns den neuen, freien Glaubensblick schenkst, dass wir ganz neues Zutrauen zu dir gewinnen, dass wir fröhlich von hier weggehen, fröhlich auch all das tragen, was du uns auferlegst. Aber wenn wir zu dir kommen, dann bedrückt uns auch so viel, wo wir dir Unrecht getan haben, wo wir dein Wort gebrochen und deine Gebote in den Dreck getreten haben. Vergib uns alle unsere Sünde und mach du uns frei durch deine wunderbare Vergebung. Und wir wollen dir jetzt in der Stille all das sagen, was uns bedrückt, die Sorgen, die auf uns lasten. Wir beten in der Stille. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Michael Zarembe singt nun ein Lied mit uns.
Bei uns im Gebet wird es manchmal etwas trocken, etwas dürr. Und ich denke, das liegt auch mit daran, weil wir das Loben etwas verlernt haben. Deswegen jetzt ein Lied, wo es ums Lob geht, aus dem Psalm 103, fast wörtlich hinübergenommen. Wir wollen mal versuchen, ob wir das nicht miteinander lernen können, zumindest den Refrain. Ich singe den Ihnen einmal vor.
Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele.
So einfach geht er. Den probieren wir einfach mal miteinander. Am besten mal nur die erste Hälfte. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht. Amen.
Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht. Amen.
Und dann geht's hoch.
Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele.
Klingt schon prima. Jetzt probieren wir es mal am Stück miteinander.
Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen.
Seinen heiligen Namen, was er dir
der mich vom Tode errettet hat, der mich behütet bei Tag und Nacht, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen. Lobe den Herrn, meine Seele, seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Der Erd und Himmel zusammenhält, unter sein göttliches Ja-Wort stellt, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele.
Manche von Ihnen werden es vielleicht gehört haben, die kann man als Kanon singen, kleiner Tipp für zu Hause.
Manchmal, wenn wir nicht so richtig loben und danken können, dann hat das den Grund, dass die Sorgen so auf uns drücken. Wir lesen jetzt aus dem 4. Mosebuch, Kapitel 20. 4. Mose 20. Die Wanderung des Wüstenzuges, 42 Jahre für die Israeliten, war für sie eine Erfahrung, die sie durch die Jahrhunderte hindurch in ihren ganz anderen Lebensumständen immer wieder übersetzt haben und sagten dann, das ist so ähnlich in unserem Leben, das ist so typisch gewesen. Was die damals, sie sagten immer, unsere Väter erlebt haben, das ist in unserem Leben ganz genauso. Die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Zin. Im ersten Monat, die Touristen, die sind ja da immer noch am Nachalzin, der wird noch gezeigt, dieser Wadi, wo der dann endet, in der Wüste Juda. Und das Volk lagerte sich in Kadesh und Miriam starb dort und wurde dort begraben. Und die Gemeinde hatte kein Wasser. Und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron, und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, dass wir umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen vor dem Herrn. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserem Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten geführt an diesen bösen Ort, wo man nicht säen kann, wo weder Feige noch Weinstücke noch Granatäpfel sind, und auch kein Wasser zum Trinken ist? Das Murren über unseren Lebensführungen, das kennen wir ja alle sehr genau. Wo wir sagen, warum hat Gott mich so schwer geführt? Warum mutet mir Gott so unheimlich viel zu? Da gingen Mose und Aaron von der Gemeinde hinweg zur Tür der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht, und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und rede zu dem Felsen vor ihren Augen, der wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Da nahm Mose den Stab, der vor dem Herrn lag, wie er ihm geboten hatte, und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen. Und er sprach zu ihnen, hört ihr Ungehorsamen, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, so dass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron,
weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben werde. Das ist das Haderwasser, wo die Israeliten mit dem Herrn haderten und er sich heilig an ihnen erwies.
In der Kirche ist ja sehr, sehr viel los und da gibt es Themen über Themen über Themen, Dinge, die wichtig sind, für die man sich engagieren sollte oder auch nicht. Es ist wichtig, dass man weiß, dass wir wissen, was wir zu sagen haben, dass Jesus der Herr ist. Nicht, dass wir schon alles wissen oder alles klarer sehen, dass wir klüger sind als andere um uns her. Nicht, dass wir schon längst erhaben über allen Zweifeln stehen. Nein, was wir zu sagen haben, ist ganz anders, ist viel mehr. Dass Jesus der Herr ist, der uns zu sich zieht, trotz Zweifel und Schwächen und Fragen, dass er jeden ruft, sich um jeden bemüht, das haben wir zu sagen. Nicht, dass unsere Liebe alles andere in den Schatten stellt, nicht, dass keiner unter uns mehr straucheln kann. Nicht, dass wir besser sind als andere Menschen auf unserer Welt. Nein, wir sind bestimmt nicht besser, aber wir sind besser dran. Dass Jesus der Herr ist, der uns zu sich zieht, trotz Zweifel und Schwächen und Fragen, dass er jeden ruft, sich um jeden bemüht, das haben wir zu sagen. Nicht, dass wir als Erste schon im Himmel angekommen sind, nicht, dass wir der Weg zu Gott sind und die Tür. Nicht, dass irgendwer uns folgen soll und dass uns jemand dient. Nein, wenn irgendwer zu dienen und zu vollhelfen hat, dann wir. Dass Jesus der Herr ist, der uns zu sich zieht, trotz Zweifeln und Schwächen und Fragen, dass er jeden ruft, sich um jeden bemüht, das haben wir zu sagen, das haben wir zu sagen.
Und nun nehmen Sie Ihr rotes Liederheft in die Hand. Wir wollen ein Lied aus diesem Heft singen, 126. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Wie ist das mit dem Vertrauen auf Gott? Das Lied stammt von einem Berliner Pfarrer aus dem letzten Jahrhundert, Gustav Knack, der in der Bethlehemskirche, dann im späteren Ostberlin, Pfarrer war, aber das Lied, das uns so unmittelbar hilft, mit unseren Sorgen fertig zu werden. Wir singen alle vier Verse. Jetzt lesen wir zu diesem Thema unserer Sorgen das, was Jesus dazu sagt. Matthäus 6 in der Bergpredigt, Vers 24 bis 34. Matthäus 6, Vers 24 bis 34. Das ist ja für uns alle so wichtig, weil wir alle so viel mit unserer irdischen Tätigkeit zu kämpfen haben. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an den einen hängen und den anderen verachten. Also Jesus ist der Meinung, dass man nicht alles vereinen kann. Ganz bestimmt nicht mit einem festen Vertrauen auf ihn. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geldgötzen, dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung, der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Doch seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Also das müssen Sie doch zugeben. Das ist so ein schönes Wort, ein Wort, das uns Friede und Ruhe gibt. Ein Wort, das uns tröstet. Aber wissen Sie, wie das war, als Jesus damals bei der Bergpredigt das verkündigt hatte? Die Leute waren schockiert. Steht da, sie entsetzten sich. Ja, warum denn? Ja, Sie müssen sich mal vorstellen, bei denen gab es weder Lidl, noch Aldi, noch Nans, noch Tengelmann, da hat man Hunger gelitten. Die Leute hatten nicht mal ein Existenzminimum. Und die römische Steuerpolitik hat die Wirtschaft des Landes kaputt gemacht und Jesus sagt, sorgt nicht. Dummes Geschwätz, muss man doch sagen. Wie kann Jesus so daherreden? Und jetzt Hand aufs Herz, wie würden Sie denn reagieren? Ich weiß, Sie sind heute Morgen mit viel lieber Gesinnung in den Gottesdienst gekommen, aber ich verstehe ja, dass viele Leute heute in der Welt sagen, das ist nichts für mich. Tüchtige Leute. Menschen, die was arbeiten, Geschäftsleute, Frauen, die was leisten im Leben, die sagen, also damit fange ich doch nichts an. Man muss in dieser, dann sagen sie, verdammten Welt, nicht in dieser verdammten Welt, da muss man doch sorgen. Wenn wir nicht endlich etwas tun, dann gibt das einen Brandherd in Jugoslawien. Man muss doch sich sorgen. Man muss sich doch sorgen, was aus dieser vergifteten Umwelt wird. Oder wollen Sie einfach die Hände in den Schoß legen und Ihre Lieder singen? Welche Eltern können das denn einfach sagen, ich sorge mich nicht um meine Kinder? Das wären schlechte Eltern. Und da oben sitzen unsere jungen Leute. Das kann ich mir denken, dass da vielleicht einer dabei ist, der sagt, jetzt habe ich erst 6 Fünfer und 5 Sechser, das ist noch nicht schlimm, ich sorge mich noch nicht. Und die Mutter sagt, ja lieber Bursche, jetzt ist höchste Zeit, nicht? Er sagt, ich sorge mich nicht. Da gibt es ja auch in unserer Stadt manche Leute mit durchgelatschten Schuhen und der Alkoholflasche unterm Arm, die sorgen sich auch nicht, die pfeifen ihre Lieder, die testen das soziale Netz und sagen, es ist gar nicht so schlecht. Ist das denn das, was Jesus meint? Das Wort ist doch ein Hammer, ein Schock, wenn Jesus sagt, sorgt nicht. Wem will Jesus denn so etwas zumuten? Den Tüchtigen, denen, die in der Welt Verantwortung tragen? Wen soll das denn angehen? Sorgt nicht. Lass das alles nur ganz, ganz ruhig einmal. Das wird schon recht werden. Ich habe heute nur zwei Teile. Das erste, wir leben in einer gefährlichen Welt. Das ist richtig beobachtet. Wir leben in einer sehr gefährlichen Welt. Da ist alles bedroht. Nicht nur der Friede ist bedroht. Jeder von Ihnen, der ein Geschäft hat, der muss Fuchs und Haar sein, damit nicht morgen Konkurs ist und als die Konkurrenz ihn nicht alles aus der Hand holt. Wer heute Verantwortung trägt für seinen Körper, der muss sich sorgen, wie er das durchzieht mit der Gesundheit, was er tun muss. Ich kann jedes Feld herausgreifen, wenn Sie fröhlich in den Urlaub fahren, müssen Sie schon sorgen, damit nicht bei der steigenden Kriminalität jemand Ihre Wohnung ausraubt, bis Sie wieder nach Hause kommen. Und manche sagen, man kann nachts ja nicht mehr in den Stuttgarter Unterführungen durchgehen. Es ist so gefährlich geworden. Es ist eine gefährliche Welt. Wo Sie hinblicken, ob das Verantwortung im Geschäftsleben ist, ob das die Verantwortung für Sie ist. Und was meint denn Jesus? Jetzt wollen wir mal prüfen, was er hier in dem Wort wirklich meint. Du kannst gar nicht sorgen, weil du zu schwach bist angesichts der großen Gefahren, die drohen. Was kannst du eigentlich erreichen? Das tut immer weh, wenn Jesus uns unsere Schwäche zeigt. Das ist ja das, was an der Bibel so besonders wahr ist. Niemand mutet uns das sonst so schonungslos zu wie das Wort Gottes. Wir sollen einmal erkennen, dass wir gar nicht viel managen können. Wir sind so stolz in unseren Positionen, aber Jesus sagt, was kannst du denn wirklich? Wir können in unserem Berufsfeld manche Entscheidungen fällen, aber Jesus sagt, von den wirklichen großen Lebensentscheidungen kannst du gar nicht viel. Du kannst deines Lebens Länge nichts hinzufügen. Was meint Jesus? Meint er meine Körperlänge? Wenn jemand von Wuchs klein ist, dann wäre er gern ein Zentimeter größer oder ein paar Zentimeter. Der Schuhmacher kann noch nachhelfen, aber dann ist Schluss. Nicht? Mehr kann man nicht mehr zufügen. Oder meint Jesus die Länge meines Lebens? Wenn meine Todesstunde kommt, dann kann ich, auch wenn ich mich noch so darum sorge, nicht ein Stückchen hinzufügen. Mein Leben ist bedroht. Und wenn das Verhängnis kommt, dann bin ich ihm ausgeliefert, mit und ohne Sorgen. Warum sagt das Jesus so hart? Da nimmt er uns ja den Mut, da macht er uns ja Angst. Nein, er sagt uns doch das alles nur, weil er Macht hat. Und darum ist doch die wichtigste Aussage dieses ganzen Abschnitts: Trachtet zuerst, vor allem anderen, nach dem Reich Gottes. Guckt doch einmal in eurem Leben vor allem anderen daran, dass ihr unter dem Schutz, unter der Bewahrung des ewigen Gottes steht. Das Reich Gottes suchen, das heißt doch hier in dieser Welt das suchen, dass mich Gottes Nähe umgibt, dass er für mich sorgt, dass er sich um mich kümmert, dass er meine Belange ordnet, dass ich alle meine Probleme ihm nennen darf. Jetzt will ich es Ihnen mal ganz praktisch sagen. Ich war vor ein paar Tagen wieder beim Friseur. Es war wieder höchste Zeit, Sie sehen es. Und mein Friseur, der hat das so, der bringt das immer auf einen ganz praktischen Nenner. Ist ja meist so bei den Friseuren. Also ob es das politisch ist oder menschliche Sachen, die haben immer eine schnelle Antwort bereit. Großartig. Auch in der Religion. Und mein Friseur sagte so ganz bescheiden, sagt, wissen Sie, Sie sind ja so einer, der sich für die überirdische Welt kümmert. Ich bin mehr ein Mensch, der mit beiden Füßen in dieser Welt lebt. Nicht? Also das kann ich so gut verstehen. Ja, also die sind die Träumer, die da oben zur unsichtbaren Welt blicken. Aber hier in dieser Welt, ich bin ein Mann, der sich ums Geld kümmert. Dann sagt Jesus, es gibt gar keinen Unterschied. Gottes Nähe wird erfahren mitten im Ärger im Geschäft, mitten in den Krankheitsnöten. Da, wo wir verzweifeln angesichts der Probleme, die sich auftürmen, da ist Gottes Reich, das ist nicht ein Wolkenkuckucksheim irgendwo fern. Was der Friseur so treffend sagt, das haben ja die großen Philosophen nicht anders gedacht. Ludwig Feuerbach, der dann einer der Väter des Marxismus wurde, hat ja auch gesagt, er wollte lieber die Christen aus Kandidaten des Jenseits zu Studenten des Diesseits machen. Hat er das nicht begriffen, dass unser Glaube sich hier mit unseren Diesseitsnöten auseinandersetzt? Ihr lieben Schüler, mit euren Schulsorgen, mit euren Zeugnissen, mit euren Problemen und Freundschaften, was ihr habt, darum geht's doch. Und jeder von uns ist unmittelbar angesprochen, wenn Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, sorge dich einmal darum, dass in deinen ganz alltäglichen Beziehungen Gott regiert, Gott der Herrscher ist, Gott bestimmt. Jetzt sagen wir aber gerade, wo ist denn da Gott? Wenn ich das Gesicht meiner Kollegen gucke, da sehe ich alles Mögliche, aber nur nicht Gott. Und in meinem Büro, da steht ein Schreibtisch und Papierkorb und Computer, aber wo ist denn Gott? Und wenn ich in die Welt blicke, da sehe ich Unruheherd und da sehe ich Not und Überbevölkerung und politisches Unrecht. Wo ist denn Gott in dieser Welt? Tatsächlich ist das wahr, wo ein Mensch sich der Herrschaft Gottes öffnet. Wenn Sie sich der Herrschaft Gottes öffnen, Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, jetzt, dann ist eine Veränderung geschehen. Wissen Sie, dass das Ihr ganzen Lebensstil prägt, Ihr ganzes Verhalten verändert, Ihr ganzes Tun auf neue Grundlagen stellt? Das Reich Gottes, das fängt damit an, dass er uns umwandelt. Dann ist unsere Familie, unsere Ehe verändert, unser Berufsleben, unsere Einstellung zu den Dingen dieser Welt ist total verändert. Und darum sagt Jesus, es geht um einen Herrn. Jesus will Chef sein. Der Boss, der bestimmt, der das Sagen hat, der Autorität unseres Lebens ist. Wissen Sie, wie der Personalausweis des Reiches Gottes heißt, den man vorzeigt, zum Zeichen, ob man drin ist, dass man auch nach seiner Gerechtigkeit trachtet. Jetzt geht das in unserer evangelischen Kirche sicher schon 50 oder 60 Jahre, dass man sagt, der moderne Mensch, der interessiere sich nicht mehr für die Gerechtigkeit Gottes. Das glaube ich gleich. Dass wir so oberflächlich geworden sind, dass wir zwar Gott im Munde führen und Lieder säuseln und fromme Sprüche zitieren, aber Gott fragt uns nach seiner Gerechtigkeit. Und wir können noch so oft sagen, das sei heute gar nicht das, was uns bekümmert. Mit unserer Todesstunde wird das die eine Frage sein. Wie wirst du im Gericht Gottes mit deinem Leben bestehen können? Sie können die Frage oft auf die Seite drücken. Die Gerechtigkeit Gottes, die ist die alleinige Möglichkeit, zum Himmel einzugehen, dass ich vor Gott gerecht bin. Gott will nicht mit der Sünde paktieren. Er macht keine Kompromisse. Und darum kann ich hier auch nur die Herrschaft Jesu haben in dieser Welt, wenn ich nach seiner Gerechtigkeit suche. Ist Ihnen das mal bewusst geworden, wie Gott unsere Herzen prüft, unsere Gedanken wägt, wie er hineinleuchtet in das Unheimliche des Unterbewussten bei uns. Und er will uns gerecht machen. Wissen Sie, der ewige Gott, der macht nicht mit bei einer äußeren Kirchlichkeit mit. Das geht auch nicht gut, wenn man nur so äußerlich christlich sein will. Da brauchen Sie sich nicht wundern, wenn das zerbricht. Er will, dass wir gerechte Leute sind. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ändern Sie Ihr Leben jetzt, das ist die Forderung Jesu, ändern Sie Ihr Leben, dass Sie gerecht sind vor ihm, darf ich Ihnen auch heute in diesem Gottesdienst wieder anbieten, dass das Blut Jesu uns gerecht macht. Und dass Sie jetzt auch das Dunkle und das Falsche und das Verkehrte Ihres Lebens ordnen dürfen vor Jesus. Und dass dann das Gottesreich zu Ihnen kommt. So was Wunderbares, wenn man aus der Schuld kommt. Und ich lade Sie auch ein, die ganze nächste Woche, ich habe viel Zeit für Sie, zur persönlichen Aussprache mit Ihnen zu beten, um in Ihrem Leben manches zu ordnen, damit das Gottesreich zu Ihnen kommt und damit Sie Ihr Leben Jesus ausliefern können. Und wissen Sie, dann haben Sie auch den großen Frieden mitten in der Welt. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Ich weiß, dass er bei mir ist. Ich weiß, dass er mein Herr ist. Ich weiß, dass er den wilden Wellen gebieten kann und alles ganz still macht. Wir leben in einer gefährlichen Welt, aber Jesus ist mächtig. Und sein Reich ist größer als alles Böse und Unheimliche, was sich ihm in den Weg stellen kann. Aber jetzt habe ich Ihnen versprochen, zwei Teile. Jetzt kommt der zweite Teil. Und ich öffne das gerne um der Klarheit der Gedanken willen. Wir leben in einer gefährlichen Welt, aber nun, er gibt uns eine verlässliche Zusage. So wird euch das Übrige alles zufallen. Da muss ich schnaufen zuerst. Ist zu groß für mich. Alles wird euch zufallen. Wer kann denn sowas versprechen? Das kann nur der Herr versprechen, der Schöpfer der Welt. Viele von Ihnen haben gar keine Vorstellung über die Größe und Allmacht Gottes. Der ihr Leben geschaffen hat, als sie noch im Mutterleib ein Embryo waren, der Gott, der kann in ihren Krankheitsnöten ohne irgendwelche Mühe alles verschieben. Das ist nur ein ganz, ganz kleines. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ob das die Völker sind, die sind bei Gott nur wie ein Tropfen am Eimer. Der kann alle Machtverhältnisse der Welt umschieben. Der kann mit den Menschen, die ihn so Kummer machen, reden und ihr Herz verändern. Bei dem ist überhaupt nichts unmöglich, weil er der Schöpfer und Herr ist. Wenn Sie den auf Ihrer Seite haben, dann können Sie ruhig sein. Wir haben im Seniorenkreis über Zinzendorf gesprochen. Da hat so ein schönes Lied gedichtet über die Glaubenden. Da heißt, der Erdekräfte sieht man an als ganz geringe Sachen, die Naturkräfte, vor der Allmacht Gottes. Das wissen Beter. Das wissen Glaubende und darum sind sie nicht voller Angst. Jetzt erwähnt das Jesus an einem ganz schlichten Beispiel. Er führt uns hinaus in die Blumen und zeigt uns das Unkraut. In Israel blüht auch das noch so schön. Wir hatten einmal eine Reise im März und sind da durch den Wadi Kelt gegangen, wie eine Blütenwiese. Und in Galiläa die ganzen Berghänge voller Alpenfeichen, das alles nur hervorgeschossen wie Unkraut unter dem dürren Gras, wenn der Regen kommt. Aber wir sind ja kritische Zweifler, wir sind Deutsche. Und dann kommen wir gleich und sagen, aber halt mal, der Blick in die Natur, der erquickt mich heute nicht. Der wird mir eher zur Anfechtung im Glauben, wenn ich da denke an die wieder vergiftete Umwelt und an die zerstörte Natur und die zerstörte Schöpfung. Dürfen Sie alles. Aber wissen Sie, dass Gottes Güte dennoch in der Schöpfung draußen uns entgegenleuchtet. Es kommt mir immer so vor, wie Hans Graf von Lehndorff, der berühmte Chirurg, der 1945 die Tage des Umsturzes in Königsberg erlebte und der dann plötzlich erzählt, wie er dort in diesem zusammengebombten Hospital sein Losungsbüchlein aufschlägt. Und dort das Wort von der Güte Gottes liest und in dem Augenblick erscheint an einem Gewitterhimmel draußen der Regenbogen. Und er sagte, ich habe das noch nie so verstanden, da war die ganze verwüstete Welt und trüber leuchtet der Gnadenbund Gottes. So müssen Sie sehen, die Blumen können Ihnen keinen Glauben geben. Und die Wanderung heute Mittag im Wald, die ersetzt nicht eine Bibellese. Ist klar.
Aber dass das ein Symbol der Allmacht Gottes ist, wie viel mehr darf ich ihm vertrauen? Seid ihr nicht viel mehr als das Gras? Seid ihr nicht viel mehr als die Tiere? Wie viel mehr wird sich der Vater im Himmel kümmern um euch? Ihr seid doch Kinder Gottes. Sind Sie ein Kind Gottes? Dann dürfen Sie ihm auch die Sorgen ihres Lebens sagen. Ich las dieser Tage so einen netten Bericht von einem Lehrer an der Bibelschule Adelshofen. Nun, manche von Ihnen wissen nicht, was eine Bibelschule ist. Das ist also für junge, erwachsene Leute, die sich also rüsten auf irgendeinen kirchlichen Dienst. Ein theologisches Seminar, würden wir sagen, also eine höhere Form der Ausbildung. Aber die in Adelshofen, die können keine hohen Gehälter zahlen. Und er erzählt, der Lehrer sei für ihn immer ein ziemliches Problem, wenn ein Anzug gekauft werden muss. Also ob das Geld reicht und wenn Sie dann von Adelshofen nach Eppingen fahren oder nach Heilbronn oder nach Pforzheim, dann kann man auch nicht unbedingt so lange suchen, bis man das Richtige gefunden hat. Denn die wenigen Läden, die es gibt, die haben was oder haben nichts. Und dann noch in der Preisklasse. Und dann soll das ja auch noch passen, dass die Ärmel nicht bloß bis hier gehen. Also, er sagt, ich habe immer Angst davor. Und ich habe mit meiner Frau morgens einfach gebetet, Herr, du kannst das machen. Und sagt, wir sind nach Eppingen gefahren und gleich am ersten Laden Sonderangebot. Und da waren zwei Anzüge. Und der eine hat so gepasst, wie wenn er vom Schneider für mich zubereitet wäre. Und wie ich las, welcher ursprüngliche Preis drauf war, hätte ich nie bezahlen können. Jetzt war er so billig, dass er für mich gerade richtig war. Ich habe die fürsorgende Güte Gottes erlebt. Sie dürfen das genauso erleben. In ganz kleinen Dingen. In Krankheitsnöten, in Sorgen und Ängsten. Ich habe allerdings ein bisschen Angst, dass wir jetzt vielleicht dieses Wort auch missbrauchen, um Gott in den Griff zu kriegen. Dann sagen wir, lieber Gott, wir wollen ja dir schon glauben, aber du musst mich jetzt wieder aus dem Konkurs rausführen. Oder Herr, du musst mir unbedingt Heilung von dieser schweren Krankheit schenken. Und ohne dieses Wunder glaube ich nicht an dich. Ich bin ja bereit, stundenlang Buße zu tun, aber du musst mir es am Ende geben. Und da sagt Jesus, da wären wir am Ende hängen geblieben am Götzen. Ob am Götzen Gesundheit oder am Götzen Geld. Interessant, dass Jesus das Geld für so gefährlich ansah. Nicht nur das unrechte Geld, sondern das ganz normale Geld und der Wohlstand, dass er sagte, das sei, ja, Jesus sprach noch mehr als von der Hurerei, sprach er vom Geld. Und wir wissen ja, wie unheimlich manchmal unreine Gedanken uns vergiften, uns fesseln bis in unsere innerste Wunschwelt hinein und dass es beim Geld auch so tief gibt, dass das so eine Sogkraft hat. Und Jesus sagt, ihr müsst euch frei machen. Er hat nie versprochen, dass seine Jünger reich werden. Er hat nie gewollt, dass seine Jünger leben alle Tage herrlich und in Freuden. Vor Jahren hat es uns einmal ein großer Geschäftsmann hier erzählt, wie ihn Gott nach 2 Jahren aus einem Millionenkonkurs durch ein richtiges Wunder rausgeholt hat. Das kann Gott tun. Aber es ist nicht die Regel. Gott kann es. Wichtig ist, dass wir frei werden für ihn. Und dann gesteht uns Jesus auch nicht das kleinste Stückchen Sorgen zu. Er erlaubt uns gar nicht, dass wir das haben. Wissen Sie, welchen Götzen er am meisten bekämpft? Den Ich-Götzen. Ich. Sie können ihr Leben nicht meistern. Ob das die Geschäftssorgen sind, ob das die Sorgen sind um ihre Gesundheit oder um ihre Zukunft, was es ist. Legen Sie Ihr Leben in die Hand Jesu. Das ist der einzige Frieden, den es in dieser Welt gibt. Und dann leben Sie jeden Tag aus der Hand Gottes. Ach, was ist das für ein Geschenk, wenn man dann lebt und dann Erfahrungen macht mit ihm. Es ist erstaunlich, dass die großen Männer Gottes alle so gelebt haben. Johann Hinrich Wiechern mit seinen diakonischen Werken, Martin Luther bei der Reformation, die großen Missionszeugen. Sie können den ganzen Tag Wunder über Wunder erleben. Ich habe gestern Abend noch einen Brief an unsere Mitarbeiter von christliche Fachkräfte geschrieben und ihnen gesagt, es ist ganz merkwürdig, ihr habt so viel Nöte draußen. Ihr werdet ungleich mehr viel Wunder erleben als wir. Und wenn ihr keinen Arzt habt, wird Gott euer Arzt sein. Aber es wird euch nicht ein Stückchen fehlen, um der äußeren Mängel willen.
Glauben Sie Jesus oder sagen Sie, er ist doch ein Schuft, der uns an der Nase rumführt? Glauben Sie, dass Jesus Sie anlügt? Er sagt, gib dein Leben unter meine Herrschaft. Ganz, völlig mit allem, was du bist, leg's hier in meine Hand. Und dann kannst du unbesorgt sein. Dann können sie sogar im Sterben fröhlich der neuen Welt Gottes entgegengehen. Amen. Wir wollen nun das Lied 300 singen. Alles ist an Gottes Segen. Die Verse 1 bis 3. 300, 1 bis 3. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir danken dir für deine Klarstellung, dass du allein der bist, der den Gefahren gegenübertreten kann. Und dass du auch schon hier mitten in der oft unheimlichen und dunklen Welt dein Reich anbrechen lässt. Lass es jetzt bei uns anbrechen. Nicht bloß daheim, wo wir leben, sondern auch dort, wo wir arbeiten. Und wir bitten dies auch über unsere Stadt und über unserem Land. Gib doch du wieder dies, dass Menschen sich deiner Herrschaft öffnen und dass du regieren und bestimmen kannst. Und wir bekennen vor dir so viel, was von uns selbst kommt, was Selbstsucht und Eigennutz ist, was aus den Sorgen geboren wird und doch nichts bringt. Wir möchten aber jetzt ganz besonders auch für die bitten, die in der Not sind, in der Anfechtung, in der Krise. Du kennst auch die Leidenden und die Kranken, wie sie verzagt sind. Lege du jetzt deine Hand auf sie, dass sie wissen, du bist bei ihnen. Und dass alles, was geschieht, kommt aus deiner lieben Hand. Auch das Schwere, auch das Unheimliche lässt du geschehen, weil du uns darin beschenken willst, mit deiner Nähe und mit deinem Frieden. Und hilf uns auch, dass wir das einüben können bei uns, dass wir nicht Kompromisse machen, sondern eindeutig in dein Licht treten, dass deine Gerechtigkeit unser ganzes Leben zeichnet. Herr, zeige immer wieder, was nicht recht ist vor dir, dass wir es nicht verschweigen und mit Heuchelei zudecken, sondern bring es ans Licht, damit wir vor dir Vergebung empfangen und gerecht werden. Wir dürfen an diesem Tag dich auch bitten für die ganze Not der Welt,
Nicht bloß da, wo wir Mitarbeiter hingesandt haben in den Notgebieten, sondern auch dort in Europa, in Jugoslawien, wo die Kämpfe sind. Du kennst doch auch dort eine Gemeinde, gib, dass sie Zeichen der Versöhnung aufrichten kann. Und erbarm dich all der Opfer in aller Welt, die leiden unter Ungerechtigkeit und Bürgerkrieg. Herr, du kannst allein Frieden schaffen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun wollen wir noch das Lied singen, Harre meine Seele, 558, die beiden Verse, 558. Ich möchte Sie einladen, in 14 Tagen haben wir eine Gemeindefreizeit von Freitagabend bis Sonntagnachmittag in Friolzheim bei Pforzheim. Und das ist immer so schön, weil das auch mal eine Zeit ist, wo man miteinander reden kann bei den Spaziergängen und auch wir haben Bibelgespräche, wo man mit allem kommen kann und das ist so was Lebendiges. Jetzt möchte ich Ihnen Mut machen, gerade auch wenn Sie noch nicht so viele kennen, ob Sie sich nicht da anschließen. Liegen hinten die blauen Zettel, nehmen Sie die mit und wir freuen uns, wenn Sie mitgehen. In der Bibelstunde dienstags, also Bibeltraining und nachmittags, ja auch jetzt seit einiger Zeit wieder 14.30 Uhr, eine Bibelstunde, eine halbe Stunde etwa, machen wir Stichworte. Wir haben letztes Mal Anfechtung gemacht und diesmal wollen wir Krankheit nehmen und dann am Dienstag drauf Heilung. Also diesmal, was ist eigentlich die Krankheit? Warum gibt es Krankheit? Was sagt die Bibel drüber? Machen wir so einen großen Durchmarsch in komprimierter Weise, aber das hilft uns wieder, die Bibel zu entdecken. Um 19 Uhr abends oder 14.30 Uhr hier im 14.30 Uhr ist es dann im Mittelstock im Stüble oder im Clubzimmer.